Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 177. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Mitglieder und Führungsbeamte der Kirche aus allen Teilen der Welt sind gekommen, um Rat und Unterweisung von ihren Führern zu erhalten. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Thomas S. Monson, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Wir begrüßen Sie zur ersten allgemeinen Versammlung der 177. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Gordon B. Hinckley, der den Vorsitz führt, hat mich, Bruder Monson, gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen die Generalautoritäten, die auf dem Podium des Konferenzzentrums und in der Assembly Hall Platz genommen haben, sowie die Präsidentschaften der Frauenhilfsvereinigung, der jungen Männer, der jungen Damen, der Sonntagsschule und der Primarvereinigung bei dieser Konferenz. Wir begrüßen besonders die Vertreter der Schulen und Hochschulen sowie die aus dem politischen und öffentlichen Leben. Wir danken den Besitzern und Betreibern der vielen Fernseh- und Radiosender und Satelliten- und Kabelsysteme, die ihre Einrichtungen zur Verfügung stellen, damit diese Konferenz von einem breiten Publikum in vielen Teilen der Welt verfolgt werden kann. Wir freuen uns auch, dass diese Versammlung über das Internet übertragen wird. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Craig Jessup und Mac Wilberg mit Clay Christiansen an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied »Ehre sei unserem Herrn« begonnen und singt nun für uns das Lied »Wie schön die Stund«. Danach spricht Elder Robert F. Erden von den 70ern das Anfangsgebet.
Our Father who art in heaven.
Unser Vater im Himmel.
Hallowed be thy name.
Dein Name werde geheiligt.
We recognize thee as the
Wir erkennen dich als dessen, als den, der alles gibt, was gerecht und gut ist. Und wir sind dankbar und für unseren Retter und Erlöser, Jesus Christus, dessen Kirche dies ist. Wir danken dir, Gott, für den Propheten, nämlich für Präsident Gordon B. Hinckley. Und wir bringen unseren Dank zum Ausdruck dafür, dass er heute hier ist. Wir beten für diejenigen, die an dieser Konferenz durch das gesprochene Wort oder durch den Gesang mitwirken, und wir bitten für diejenigen, die zuhören und zusehen, dass wir durch deinen Geist miteinander kommunizieren. Bitte segne diejenigen, die ihrem Land als Soldaten dienen, sei bei ihnen und schütze sie und führe sie und hilf ihnen, sodass sie einen Ort finden, an dem sie sicher sind, einen Ort, an dem sie Zuflucht finden. Vater, wir leben in dieser Welt und wir sind den Versuchungen unterworfen. Bitte führe uns von diesen Versuchungen weg und hilf uns, stark zu sein und dass wir das tun, was im Einklang mit deinem Willen steht. Wir danken dir für die Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi und für seine Kirche in unseren Tagen. Und wir beten, dass durch unser rechtschaffenes Leben Jesus Christus die Angelegenheiten dieser Kirche in die Hand nehmen kann. Wir beten für diejenigen, die in Not sind, und danke dir für all die Segnungen, die von dir bekommen, und zwar im Namen Jesu Christi. Amen.
Präsident
Hinckley hat mich gebeten, Ihnen jetzt die Generalautoritäten, die Gebiet 70er und die Präsidentschaften der Hilfsorganisation der Kirche zur Bestätigung vorzulegen. Danach trägt Bruder Robert W. Cantwell, der geschäftsführende Direktor der Buchprüfungsabteilung der Kirche, den Bericht seiner Abteilung vor. Nach ihm legt Bruder F. Michael Watson, der Sekretär der ersten Präsidentschaft, den statistischen Bericht der Kirche für das Jahr 2006 vor. Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel wird dann zu uns sprechen. Nach seiner Ansprache singt der Chor "Stemmt die Schulter an das Rad". Ich werde jetzt die Präsidentschaften Ihnen vorstellen und bitte Sie nicht nur mit Ihren Händen zu bestätigen, sondern auch mit Ihren Herzen. Es wird vorgeschlagen, dass wir Präsident Gordon B. Hinckley als Prophet, Seher und Offenbarer der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage, Thomas Spencer Monson als erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und James Edras Faust als zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft bestätigen. Wer dafür ist, zeige es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir Thomas Spencer Monson als Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigen und Boyd Kenneth Packer als amtierenden Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel sowie die folgenden als Mitglieder dieses Kollegiums: Boyd K. Packer,
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthland, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf, and David A. Bednar. Those in favor, please.
Wer dafür ist, zeige es bitte.
Any opposed?
Ist jemand dagegen? Es wird vorgeschlagen, dass wir die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und die 12 Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige es bitte auch. Es wird vorgeschlagen, dass wir die folgenden mit Wirkung vom 1. Mai 2007 als Gebiet 70er entlassen.
C. Elmer Black, Ildefonso de Castro Deus, Oscar W. Chavez, Hector A. Davalos, Carlos R. Fernandez, Carlos J. Garcia, John R. Gibson, Jose L. Gonzalez, Paolo Grohl, Beaver T. Hoching, Emmanuel A. Kesey, Eric W. Kopischka, G. Stephen Laney, Barry Lee, James B. McDonald, Gerald A. Meade, Jorge Mendez, Rodrigo Mira, Carlos A. Perez, Richard G. Peterson, Eric B. Shumway, Joseph W. Citati, A. Kim Smith, W. Blake Sonny, Gary M. Stewart, Michael J. Teh, Robert B. White, John W. Yardley, all who wish to join us.
Wer sich unserem Dank anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir folgende Brüder als neue Mitglieder des ersten Kollegiums der 70er bestätigen: Enrique A. Falabella, Erich W. Kopischke, Michael J. Te, Octaviano Tenorio und Claudio D. Sivic. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Ist jemand dagegen? Es wird vorgeschlagen, dass wir die Folgenden als neue Gebiet 70er bestätigen:
Richard K. Ahaji, Ruben V. Aleo, Climato C. A. Alameida, Sergio M. Anaya, Wilfred W. Anderson, Fernando J. D. Arujo, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, Marvin T. Brinkerhoff, M. Anthony Burns, David Cabrera, Rafael E. Castro, Gerald J. Cassay, Robert A. E. Chambers, Yun Juan Che, Kim B. Clark, David L. Cook, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Stephen L. Flugiger, Jovencio A. Juanson, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Gareth C. Hill, Frederick C. Aciene, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kapuma T. Kola, Richard K. Melchin, R. Bruce Merrill, Peter F. Mers, Benson E. Mesalucha, Enrique J. Montoya, K. Brett Natras, Russell T. Osgathorpe, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Paulo R. Puerta, Ruben L. Spitale, Nate C. Tobias, Frank V. Trithall, Terence M. Vinson, Taniela B. Wakolo, Richard W. Wheeler, Scott D. Whiting. All in favor,
alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Wer dagegen ist, zeige es durch das gleiche Zeichen. Es wird vorgeschlagen, dass wir mit Dank und aufrichtiger Anerkennung Bonnie Ray Dancy Parkin, Kathleen Hurst Hughes und Ann Clark Pingree als Präsidentschaft der Frauenhilfsvereinigung entlassen. Wir entlassen außerdem sämtliche Mitglieder des FFV-Hauptausschusses. Wir schlagen ferner vor, Julie Bangerter Beck und Elaine Schwartz Dalton als Ratgeberinnen in der Präsidentschaft der jungen Damen zu entlassen. Wer sich unserem Dank für den Dienst, den diese Schwestern geleistet haben, anschließen möchten, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir Julie Bangerter-Beck als neue Präsidentin der FAV bestätigen, mit Sylvia Henriquez Allred als erster Ratgeberin und Barbara Thompson als zweiter Ratgeberin. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Wir schlagen außerdem vor, Elaine Swartz-Dalton als erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen und Mary Nielsen-Cook als zweite Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen zu bestätigen. Wer dafür ist, zeige es bitte. Ist jemand dagegen? Es wird vorgeschlagen, dass wir die übrigen Generalautoritäten Gebiet 70er und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen bestätigen, wie sie derzeit im Amt sind. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Wie es aussieht, ist die Bestätigung einstimmig erfolgt. Brüder und Schwestern, wir danken Ihnen für Ihren Glauben und Ihre Gebete. Wir bitten nun alle neu berufenen Generalautoritäten sowie die Präsidentschaft der Frauenhilfsvereinigung und die neuen Ratgeberinnen in der Präsidentschaft der jungen Damen auf dem Podium Platz zu nehmen.
An die erste Präsidentschaft der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Sehr geehrte Brüder, wie in Abschnitt 120 des Buches Lehre und Bündnisse offenbart und vorgeschrieben, genehmigt der Rat für die Verwendung der Zehntengelder die Ausgaben der Kirche. Dieser Rat setzt sich aus der ersten Präsidentschaft, dem Kollegium der 12 Apostel und der präsidierenden Bischofschaft zusammen. Er genehmigt die Budgets für alle Abteilungen und Betätigungsfelder der Kirche. Hat der Rat seine Zustimmung erteilt, müssen die Abteilungen der Kirche ihre Mittel im Rahmen des genehmigten Budgets und gemäß den Richtlinien Bestimmungen der Kirche verwenden. Der Buchprüfungsabteilung der Kirche ist der Zugriff auf sämtliche Unterlagen und Einrichtungen zugesichert, die für die Feststellung einer ordnungsgemäßen Aufsicht über den Ein- und Ausgang von Geldern sowie für den Schutz des Kirchenvermögens benötigt werden. Die Buchprüfungsabteilung ist von allen anderen Abteilungen und Betätigungsfeldern der Kirche unabhängig und ihre Mitarbeiter sind amtlich zugelassene Wirtschaftsprüfer, interne Buchprüfer, diplomierte Prüfer von Informationssystemen und weitere anerkannte Fachleute. Gestützt auf die vorgenommenen Prüfungen kommt die Buchprüfungsabteilung der Kirche zu dem Schluss, dass die im abgelaufenen Jahr 2006 eingenommenen und ausgegebenen Gelder sowie die verwendeten Mittel in jeder Hinsicht gemäß den geltenden Richtlinien für die Buchführung, bewilligten Budgets und den Bestimmungen und Verfahrensweisen der Kirche dokumentiert und verwaltet worden sind. Hochachtungsvoll, Buchprüfungsabteilung der Kirche, Robert W. Cantwell, geschäftsführender Direktor.
Brüder und Schwestern, die erste Präsidentschaft hat den folgenden Bericht zum Wachstum und Stand der Kirche herausgegeben. Stichtag ist der 31. Dezember 2006. Einheiten der Kirche. Pfähle 2745. Missionen 344. Distrikte 630. Gemeinde und Zweige 27.475 Mitglieder der Kirche. Gesamtzahl der Mitglieder 12.868.606. Zuwachs an eingetragenen Kindern im Jahr 2006, 94.006. Bekehrtentaufen im Jahr 2006, 272.845. Anzahl der Vollzeitmissionare, 53.164. Tempel, die im Jahr 2006 geweiht wurden, waren zwei: Sacramento Californian Temple, Helsinki Temple in Finnland. In 2006 wurden zwei Tempel erneut geweiht: Santiago Temple in Chile, Papeete Temple in Tahiti. Derzeit in Betrieb befindliche Tempel 124. Bekannte Mitglieder, die seit dem letzten April verstorben sind: Elder Devere Harris, ehemaliger 70er, Elder Spencer H. Osborne, ehemaliger 70er, Schwester Elisa Young Rogers Worthlin, Ehefrau von Elder Joseph B. Worthlin vom Kollegium der Zwölf Apostel, Schwester Norma Wilson Benson Ashton, Witwe von Elder Marvin J. Ashton, einem ehemaligen Mitglied der Kollegium der Zwölf Apostel, Schwester Dorothy Porter Holt, ehemalige Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen.
Diese Konferenz begann mit der tief bewegenden Darbietung des bekannten Liedes »Wie schön die Stund« durch den großartigen Tabernakelchor. Der geläufige Text erinnert uns daran, dass das Gebet die Quelle von Trost, Hilfe und Schutz ist, gerne gewährt durch unseren liebevollen, barmherzigen himmlischen Vater. Das Gebet ist eine erhabene Gabe, die jede Seele von unserem Vater im Himmel bekommt. Stellen Sie sich das vor, das absolut höchste Wesen, eine allwissende, alles sehende und allmächtige Persönlichkeit, ermuntert Sie und mich, so unbedeutend wie wir sind, mit ihm als unserem Vater zu sprechen. Eigentlich gebietet er es uns sogar, weil er weiß, wie dringend wir seine Führung brauchen. Du sollst sowohl laut als auch in deinem Herzen beten, ja sowohl vor der Welt als auch im Verborgenen, sowohl in der Öffentlichkeit als auch wenn du allein bist. Es kommt nicht auf unsere Lebensumstände an, ob wir demütig oder arrogant, arm oder reich, frei oder versklavt, gebildet oder unwissend, geliebt oder vergessen sind. Wir können ihn ansprechen. Wir brauchen keinen Termin. Unser Gebet kann kurz sein oder so lange dauern, wie wir brauchen. Wir können ausführlich unsere Liebe und Dankbarkeit zum Ausdruck bringen oder in einer Notsituation schnell um Hilfe bitten. Er hat unzählige Universen geschaffen und sie mit den Welten bevölkert, und doch können Sie und ich mit ihm persönlich sprechen. Und er antwortet immer. Wir beten zu unserem himmlischen Vater im heiligen Namen seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Mit dem Gebet kann man am meisten erreichen, wenn man danach strebt, rein und gehorsam zu sein, richtige Beweggründe hat und willens ist, das zu tun, was der Herr verlangt. Ein demütiges, vertrauensvolles Gebet schenkt Orientierung und Frieden. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie Ihre Gefühle vielleicht etwas ungeschickt ausdrücken. Sprechen Sie einfach mit Ihrem mitfühlenden, verständnisvollen Vater. Sie sind ein wertvolles Kind, das er auf vollkommene Weise liebt und dem er helfen möchte. Wenn Sie beten, soll Ihnen bewusst sein, dass der Vater im Himmel nah ist und zuhört. Ein Schlüssel zu einem besseren Gebet. Lernen Sie, die richtigen Fragen zu stellen. Überlegen Sie, ob Sie sie nicht mehr darum bitten wollen, was Sie gern möchten, sondern lieber aufrichtig in Erfahrung bringen wollen, was er für Sie möchte. Wenn Sie dann seinen Willen kennen, bitten Sie darum, dass Sie die Kraft erhalten, dem gerecht zu werden. Sollten Sie sich einmal fern von unserem Vater fühlen, kann das viele Gründe haben. Woran es auch liegen mag, wenn Sie weiterhin um Hilfe flehen, wird er Sie dazu führen, das zu tun, was Ihr Vertrauen darauf wiederherstellt, dass er nahe ist. Beten Sie auch dann, wenn sie nicht den Wunsch haben, zu beten. Manchmal haben sie sich vielleicht wie ein Kind falsch verhalten und glauben nun, dass sie mit einem Problem nicht an ihren Vater herantreten können. Gerade dann brauchen sie das Gebet am dringendsten. Fühlen sie sich nie zu unwürdig zum Beten. Ich frage mich, ob wir wohl je die immense Macht des Gebets ergründen können, ehe wir von einer überwältigenden, dringenden Propheten Problem stehen und erkennen, dass wir außerstande sind, es zu lösen. Dann werden wir uns an unseren Vater erkennen, demütig an, dass wir ganz und klar, ganz und gar vor ihm abhängig sind. Es ist gut, einen abgeschiedenen Ort zu suchen, wo wir unsere Gefühle in Worte fassen können, so lang und intensiv wie nötig. Ich habe das getan. Ich habe einmal etwas erlebt, was in mir größte Angst auslöste. Das hatte nichts mit Ungehorsam oder Übertretung zu tun, sondern mit einer immens wichtigen zwischenmenschlichen Beziehung. Einige Zeit schüttete ich mein Herz in innigem Gebet aus. Doch so sehr ich mich bemühte, konnte ich keine Lösung finden, und der mächtige Aufruhr in mir ließ nicht nach. Ich flehte um Hilfe von dem ewigen Vater, den ich kennengelernt habe und dem ich vollständig vertraue. Ich konnte keinen Weg erkennen, der mir die Ruhe verschaffen würde, mit der ich im Allgemeinen gesegnet bin. Schlaf überkam mich. Als ich erwachte, war ich von Frieden erfüllt. Nochmals kniete ich mich in feierlichem Gebet nieder und fragte, wie geht das? In meinem Herzen wusste ich die Antwort. Seine Liebe und seine Sorge um mich. Dies ist die Macht eines aufrichtigen Gebets an einen barmherzigen Vater. Ich habe viel über das Gebet gelernt, indem ich Präsident Hinckley zugehört habe, wie er in unseren Sitzungen betet. Sie können auch von ihm lernen, indem Sie sich intensiv mit dem außergewöhnlichen öffentlichen Gebet befassen, das er am Ende der Konferenz im Oktober 2001 für die Kinder des Vaters in aller Welt gesprochen hat. Er sprach von Herzen, nicht nach einem vorbereiteten Manuskript. Befassen Sie sich mit diesem Gebet und Sie werden feststellen, dass es keine unnötigen Wiederholungen gibt, keine Posen, die andere beeindrucken sollen, was ja manchmal geschieht. Er verwendet redegewandt einfache Wörter. Er betet als demütiger, vertrauensvoller Sohn, der seinen geliebten Vater im Himmel gut kennt. Er weiß mit Sicherheit, dass der Herr dann antworten wird, wenn es am nötigsten ist. Jedes Gebet ist auf seinen Zweck zugeschnitten. Es wird deutlich gesagt, wofür eine Lösung gebraucht wird, und es wird auch ausführlich für konkrete Segnungen gedankt, die man als solche anerkennt. Seine spontanen Gebete sind wie geschliffene Juwelen. Ein stiller Zeuge für die große Bedeutung, die das Gebet in seinem Leben schon seit vielen Jahren hat. Wenn wir um Hilfe in einer wichtigen Sache beten, schickt der himmlische Vater uns häufig sanfte Eingebungen, die verlangen, dass wir nachdenken, Glauben ausüben und arbeiten. Manchmal müssen wir uns auch abmühen und dann müssen wir handeln. Es ist ein schrittweiser Vorgang, der es uns ermöglicht, inspirierte Antworten zu erkennen. Selten werden Sie sofort eine vollständige Antwort erhalten. Sie kommt Stück für Stück, sodass Ihre Fähigkeiten erweitert werden. Wenn Sie jedes Stück glaubensvoll umsetzen, werden Sie zum nächsten geführt, bis Sie dann die ganze Antwort haben. Dieses Muster erfordert, dass Sie daran glauben, dass unser Vater Ihnen antworten kann. Auch wenn es manchmal schwer ist, so führt dies doch zu bemerkenswertem persönlichen Wachstum. Er wird Ihre Gebete immer erhören und wird sie stets beantworten. Allerdings wird er selten antworten, während Sie noch auf den Knien sind und beten, auch wenn Sie um eine sofortige Antwort ringen. Vielmehr wird er Ihnen in einem stillen Augenblick etwas eingeben, wenn der Geist am besten Ihren Verstand und Ihr Herz erreichen kann. Sein Muster bringt Sie dazu, zu wachsen. Ihr Charakter wird gestärkt, Ihr Glaube wird zunehmen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen diesen beiden. Je größer Ihr Glaube ist, desto stärker ist Ihr Charakter, und ein stärkerer Charakter vergrößert Ihre Fähigkeit, noch mehr Glauben auszuüben. Es ist wirklich schwer, wenn man sich etwas sehr wünscht und aufrichtig darum betet, diese Gebete aber nicht so beantwortet werden, wie man es gerne hätte. Man kann nur schwer verstehen, dass man nicht das erhoffte Ergebnis bekommt, obwohl man doch tiefen und aufrichtigen Glauben übt und gehorsam ist. Jesus hat gelehrt, was auch immer ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird euch gegeben werden, was für euch ratsam ist. Manchmal ist es schwer zu verstehen, was für uns auf lange Sicht das Beste oder ratsam ist. Ihr Leben wird leichter, wenn Sie akzeptieren, dass das, was Gott in Ihrem Leben tut, zu Ihrem ewigen Besten ist. Sie sind angehalten, nach Antworten auf Ihre Gebete zu trachten. Halten Sie sich an den Rat des Meisters, du musst es mit deinem Verstand durcharbeiten. Häufig wird Ihnen eine Lösung einfallen, wenn Sie die Bestätigung erbitten, dass Ihre Antwort richtig ist. Ihnen wird geholfen. Das kann durch Ihre Gebete geschehen oder als Eingebung vom Heiligen Geist. Und manchmal durch den Einfluss anderer. Dieser Rat hinsichtlich des Gebets, der Oliver Cowdery gegeben wurde, kann auch Ihnen helfen. Siehe, du hast gemeint, ich würde es dir geben, obschon du dir keine Gedanken gemacht hast, außer mich zu bitten. Du musst es mit deinem Verstand durcharbeiten, dann mich fragen, ob es recht ist. Und wenn es recht ist, wird dein Herz in dir brennen, darum wirst du fühlen, dass es recht ist. Die Antwort kommt als Gefühl und geht mit Gewissheit einher. Der Erretter nennt zwei verschiedene Arten. Ich werde es dir in deinem Verstand und in deinem Herzen durch den Heiligen Geist sagen. Antworten an den Verstand und das Herz sind Botschaften des Heiligen Geistes an unseren Geist. Für mich ist eine Antwort an den Verstand sehr konkret, wie diktierte Wörter, während eine Antwort an das Herz eher das Gefühl ist, dass ich mehr beten soll. Dann stellt der Herr klar, wenn es, was du dem Herrn vorlegst, aber nicht recht ist, wirst du eine Gedankenstarre haben. Bei mir ist das ein beunruhigendes, unangenehmes Gefühl. Oliver Cowdery wurde auch gesagt, wie man eine zustimmende Antwort bekommt. Habe ich deinem Sinn nicht Frieden in dieser Angelegenheit zugesprochen? Das Gefühl des Friedens ist die häufigste Bestätigung, die ich persönlich erlebt habe. Wenn mir eine wichtige Sache viele Sorgen bereitete und ich ohne Erfolg um eine Lösung rang, dann setzte ich voller Glauben diese Bemühungen fort. Später kam ein alles durchdringender Friede, der meine Sorgen wegnahm, wie der Herr es verheißen hat. Einige Missverständnisse über das Gebet kann man klären. Wenn man erkennt, dass in den Heiligen Schriften zwar Grundsätze für wirksame Gebete erklärt werden, jedoch nicht gesagt wird, wann die Antwort gegeben wird. Der Herr antwortet eigentlich immer auf eine von drei Arten. Erstens können Sie den Frieden, Trost und die Sicherheit fühlen, dass Ihre Entscheidung richtig ist. Oder zweitens können Sie ein ruheloses Gefühl haben, eine Gedankenstarre, die anzeigt, dass Ihre Entscheidung falsch ist. Oder drittens, und das ist der schwierige Fall, können Sie keine Antwort wahrnehmen. Was machen Sie, wenn Sie sich gut vorbereitet haben, inbrünstig gebetet haben, eine angemessene Zeit auf eine Antwort gewartet haben und trotzdem keine Antwort empfinden? Sie können dankbar sein, wenn das geschieht, denn es ist ein Beweis seines Vertrauens. Wenn Sie würdig leben und Ihre Entscheidung mit den Lehren des Erlösers übereinstimmt und Sie handeln müssen, dann fahren Sie vertrauensvoll fort. Wenn Sie sensibel für die Eingebungen des Geistes sind, wird das eine oder andere sicherlich zur gegebenen Zeit eintreten. Entweder wird eine Gedankenstarre folgen, als Hinweis auf eine falsche Entscheidung, oder Sie werden den Frieden oder das Brennen im Herzen fühlen, was bestätigt, dass Ihre Entscheidung richtig war. Wenn Sie rechtschaffen leben und vertrauensvoll handeln, wird Gott Sie nicht zu weit gehen lassen, ohne Sie zu warnen, wenn Sie eine falsche Entscheidung treffen. Ein wichtiger Aspekt beim Gebet ist Dankbarkeit. Wenn wir über die unvergleichliche Gabe des Gebets nachdenken und die unbegrenzten Segnungen, die daraus hervorgehen, wird unser Verstand und Herz von ehrlicher Wertschätzung und übergroßer Dankbarkeit erfüllt. Sollten wir daher nicht beständig und von ganzem Herzen, so gut es nur geht, unserem geliebten Vater unsere grenzenlose Dankbarkeit bekunden für die erhabene Gabe des Gebets und für seine Antworten, die unseren Bedürfnissen entsprechen und uns gleichzeitig anspornen zu wachsen. Ich bezeuge, dass unser Vater Ihre Gebete immer beantworten wird, auf die Art und zu der Zeit, die für Sie in ewiger Hinsicht am besten ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Lord, have mercy on me.
We shall now be pleased to hear from elders.
Wir freuen uns nun von Elder J.E. Jensen und Elder John B. Dixon von den 70ern zu hören. Nach ihren Worten singen der Chor und die Anwesenden: Wir danken, O Gott, für den Propheten. Danach sprechen Elder Jeffrey R. Holland und Elder David A. Bettner von den 12 Aposteln zu uns. Der Chor singt dann: Lies, denk nach und bet. Elder Jensen.
Dieser wunderbare Chor gibt wunderbare, inspirierende Ansprachen. Durch das Singen der Kirchenlieder wird manch großartige Predigt gehalten. Das Singen der Lieder Zions in meiner Kindheit hat mein Zeugnis und meine Kehrung zum wiederhergestellten Evangelium stark beeinflusst. Ich bin in dem kleinen Ort Mapleton in Utah aufgewachsen. Dort habe ich die Versammlungen in der sogenannten alten weißen Kirche besucht. Meine 95-jährige Mutter wohnt noch immer in Mapleton. Wenn ich sie besuche, fahre ich an der alten weißen Kirche vorbei und dabei kommen mir viele schöne Erinnerungen in den Sinn. Unter anderem auch die bekehrende Kraft der Kirchenlieder, die wir in der Priestertumsversammlung, der Sonntagsschule und der Abendmahlversammlung gesungen haben. Ich habe Ähnliches erlebt wie Präsident Hinckley, der als Diakon gemeinsam mit seinem Vater eine Pfahlpriestertumsversammlung besucht hat. Sie sangen das Lied »Preiset den Mann«. Später sagte er: »Ich empfand ein tiefes Gefühl, das mich nie mehr verlassen hat, nämlich, dass Joseph Smith tatsächlich ein Prophet Gottes war. Ich glaube, dass viele unserer Mitglieder so etwas immer wieder erleben. Kirchenlieder spielen für die geistige Gesinnung, für Offenbarung und Bekehrung eine wesentliche Rolle. Kirchenlieder spielen in unseren Versammlungen eine wesentliche Rolle. Sie laden den Geist des Herrn ein. Das geschieht durch die Lieder oft schneller als sonst durch etwas. Präsident J. Reuben Clark Jr. hat gesagt, durch Musik kommen wir dem Herrn vielleicht näher als durch alles andere, das Beten ausgenommen. Zwei Missionare belehrten in Peru gerade ein älteres Ehepaar, als dessen Sohn mit seiner Frau und den drei Kindern hereinkam. Die Missionare erklärten, wer sie waren und was sie taten. Doch der Sohn war den Missionaren gegenüber misstrauisch und es entstand eine etwas gespannte Stimmung. Der jüngere der Missionare betete im Stillen: »Himmlischer Vater, was sollen wir tun?« Da erhielt er die Eingebung, dass sie singen sollen. Sie sangen: »Ich bin ein Kind von Gott.« Der Geist berührte der fünfköpfigen Familie das Herz, und so gab es nicht zwei Bekehrte, sondern alle sieben wurden Mitglieder, weil ein Kirchenlied sie berührt hatte. Die Musik in Versammlungen und im Unterricht in der Kirche soll die Anbetung, die Offenbarung und das Zeugnis fördern. Die Bischofschaft hat die Aufgabe, die Musik für die Abendmahlsversammlung auszuwählen oder zu genehmigen. Sie stellt sicher, dass die Musik, der Text und die verwendeten Instrumente dem heiligen Anlass entsprechen und Anbetung und Offenbarung fördern. Musik wird zu einer Vorführung, wenn sie die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Vor Jahren war ich für die Musik in einer Versammlung zuständig, in der eine Musikeinlage eher eine Vorführung war. Es war eine Enttäuschung. Der Geist der Anbetung wich. Kirchenlieder fördern die Andacht. Die Wörter Andacht und Offenbarung sind wie Zwillinge, die gern beisammen sind. Wenn wir als 70er zu einer Versammlung mit der ersten Präsidentschaft und den 12 Aposteln eingeladen werden, dann wird uns nahegelegt, frühzeitig da zu sein und andächtig dem Vorspiel zu lauschen. Wenn wir das tun, öffnen wir uns für Offenbarung und bereiten uns auf die Versammlung vor. Präsident Packer hat gelehrt, dass ein Mitglied, das als Vorspiel leise Musik aus dem Gesangbuch auswählt, besänftigend auf unsere Gefühle wirkt und uns dazu veranlasst, in Gedanken auf den Text einzugeben, der ja das Friedfertige des Reiches lehrt. Wenn wir zuhören, dann lehren uns die Lieder des Evangeliums, denn die Lieder der wiederhergestellten Kirche sind wirklich eine Unterweisung in der Lehre. Die Lieder der Wiederherstellung bringen den Geist der Bekehrung mit sich. Sie sind das Leben, Ergebnis großer Opfer. Lieder wie Preiset den Mann, Kommt, Heilige, kommt. Ihr Ältesten Israels, wir danken, o Gott, für den Propheten. Herr, unser Erlöser und viele weitere bestätigen die großartigen Wahrheiten der Wiederherstellung. Etwa die Göttlichkeit des Vaters und des Sohnes, den Plan der Erlösung, Offenbarung, neuzeitliche heilige Schriften, die Sammlung Israels, das heilige Priestertum und die heiligen Handlungen und Bündnisse. Diese aufbauenden Kirchenlieder schaffen eine Atmosphäre, die den Geist einlädt, der zur Bekehrung führt. Wie unvollständig und leer wären doch unsere Abendmahlsversammlungen ohne Lieder zur Gottesverehrung. Heilig sind vor allem die Lieder, die das Opfer und das Blutvergießen Jesu Christi beschreiben, sein unbegrenztes Sühnopfer. Meine frühesten Erinnerungen an die heilende Macht des Erretters sind mit Abendmahlsliedern verbunden. Der folgende Satz ist für mich Realität. Erstaunt und bewundernd erkenne ich Jesu Lieb. Die Huld meines Heilands, die Gnade verwirrt mich. Auch mein Verständnis vom Sündopfer ist mit den Kirchenliedern verbunden. Das zeigt diese Strophe. Wie groß, wie herrlich und wie schön ist der Erlösungsplan, wo Lieb, Gerechtigkeit und Gnade uns führen Himmel an. Kirchenlieder zu singen und gute Musik zu hören, das beginnt zunächst einmal in der Familie. Die erste Präsidentschaft hat uns aufgefordert, die Heiligen der letzten Tage sollen ihr Zuhause mit den Klängen guter Musik erfüllen. Wir hoffen, dass das Gesangbuch zusammen mit den Heiligen Schriften und anderen religiösen Büchern bei uns zu Hause einen herausragenden Platz einnimmt. Die Kirchenlieder können in der Familie den Sinn für alles Schöne stärken, sie können Frieden stiften und sie können der Liebe und Einigkeit innerhalb der Familie förderlich sein. Lehren Sie Ihre Kinder, die Kirchenlieder zu lieben. Singen Sie sie am Sonntag zum Familienabend, zum Schriftstudium, zum Gebet. Singen Sie bei der Arbeit, beim Spielen und auf gemeinsamen Fahrten. Singen Sie die Lieder als Wiegenlieder, um den Glauben und das Zeugnis auch Ihrer kleinen Kinder zu festigen. Im Hinblick auf Kirchenlieder habe ich Wichtiges gelernt und ich bemühe mich, dies anzuwenden. Erstens, bemühen Sie sich, pünktlicher zu den Versammlungen zu kommen, beim musikalischen Vorspiel ruhig da zu sitzen und zuzuhören. Das führt zu Andacht und Offenbarung. Zweitens, verlassen Sie die Versammlungen andächtiger, damit das musikalische Nachspiel den Geist der Versammlung noch länger nachwirken lassen kann. Drittens, singen Sie bei den Liedern mich. Ich beobachte Mitglieder, die nicht mitsingen, obwohl ein Gesangbuch vorhanden ist. Viertens, wählen Sie Lieder aus, die zur Versammlung und zu den Botschaften passen. Fünftens, verwenden Sie Lieder, um im Unterricht Schriftstellen und Evangeliumsgrundsätze vorzustellen oder ihnen Nachdruck zu verleihen. Und sechstens, hören wir auch zu Hause öfter Kirchenlieder an, um den Geist einzuladen, bei uns zu sein. Ich bete darum, dass wir unpassende Musik aus unserem Leben verbannen und den Rat der ersten Präsidentschaft befolgen. Brüder und Schwestern, wir wollen die Kirchenlieder nutzen, um den Geist des Herrn in unsere Versammlungen, unsere Familie und unser Leben einzuladen. Lehren wir sie auswendig und sinnen wir darüber nach, sagen wir sie auf und singen wir sie und schöpfen wir aus ihnen geistige Kraft. Seien Sie gewiss, das Lied der Rechtschaffenen ist ein Gebet zum Vater im Himmel und es wird Ihnen mit einer Segnung auf Ihr Haupt beantwortet werden. Diese Wahrheiten bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Guten Morgen, Brüder und Schwestern. Ich möchte heute Morgen so zur Jugend der Kirche sprechen, als würden meine Frau und ich unsere eigenen Kinder Rat erteilen. Wir wissen, dass ihr eine außergewöhnlich kluge Generation von Jugendlichen seid, die bald unseren Platz als Führer in der Familie, am Arbeitsplatz, im öffentlichen Leben und in der Kirche einnehmen wird. Euer himmlischer Vater liebt jeden von euch und hat euch zu einem bestimmten Zweck zur Erde gesandt. Er hat einen Plan des Glücklichseins offenbart, der euch, wenn ihr ihm folgt, letztendlich nach Hause in seine Gegenwart bringen wird, nachdem ihr über die Prüfungen und Herausforderungen dieser Welt triumphiert habt. Wenn ihr euch jetzt dazu verpflichtet, der Vorgabe zu folgen, die der Herr festgelegt hat, erhaltet ihr große Kraft in der richtigen Ausübung eurer sittlichen Selbstständigkeit. die aufrichtige Verpflichtung, die ihr euch selbst und dem Plan gegenüber eingeht, ist von entscheidender Bedeutung. Wir erfahren in den Psalmen, befiehl dem Herrn deinen Weg, er wird es fügen. Ihr seid zu einer Zeit in diese Welt gekommen, die von Anfang an vorgesehen wurde. Eine Zeit vor dem zweiten Kommen des Herrn, in der einerseits das Evangelium in seiner Fülle wiederhergestellt worden ist und andererseits große Aufregung, Verwirrung und Schlechtigkeit herrschen. Das Testgebiet, in das ihr hineingeboren wurdet, ist wunderbar und bietet großartige Möglichkeiten, aber gleichzeitig auch jede Menge Gefahren, ja sogar solche, die die Seele selbst bedrohen. Jetzt ist der Zeitpunkt, euch dem Herrn dahingehend zu verpflichten, was während dieser irdischen Bewährungszeit aus euch werden soll. Neben euren Eltern, lebenden Propheten und den Heiligen Schriften wird euch der Heilige Geist dabei helfen, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden, damit richtige Entscheidungen getroffen werden können. Hoffentlich befasst ihr euch gebeterfüllt mit der Broschüre für eine starke Jugend und tragt die Kurzversion im Geldbeutel oder der Handtasche bei euch und schaut sie immer wieder an. Ihr erfahrt in diesem Leben und in Ewigkeit großes Glück, wenn ihr euch jetzt dazu entschließt, nach den Vorgaben zu leben, die darin beschrieben sind. Ich möchte mit einer Erfahrung von einem Führer der Kirche verdeutlichen, wie es euch helfen kann, wenn ihr lernt, euch schon früh zu verpflichten. Als er ein junger Mann war, beschloss er, dass er stets das Wort der Weisheit halten und niemals Alkohol oder Tabak konsumieren wolle. Er erinnert sich nicht mehr daran, was ihn damals dazu veranlasste, diesen wichtigen Entschluss zu fassen, aber in seinem Herzen wurde ein entscheidender Sieg errungen und auf seinen Knien gelobte er dem Herrn, dieses Gebot immer zu halten. Im Lauf der Jahre wurde er immer wieder einmal aufgefordert, von diesen Stoffen zu nehmen, aber er lernte, dass Nein, danke eine gute Antwort war. Es gab keinen inneren Kampf um das Wort der Weisheit, weil er Jahre zuvor innerlich eine Verpflichtung eingegangen war und dem Herrn aufrichtig gelobt hatte, dieses Gesetz zu befolgen. Wenn ihr danach strebt, die Segnungen des himmlischen Vaters zu empfangen, die mit dem Wort der Weisheit verbunden sind, dann legt euch auch fest, niemals die Drogen anzurühren, die in der heutigen Gesellschaft so verbreitet sind. Der Widersacher wird nur sehr geringe Macht haben, euch mit etwas zu versuchen, was ihr nie angerührt habt. Als Mitglieder der Kirche sind wir getauft worden und haben gelobt, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen und die Gebote Gottes zu halten. Wenn wir Fehler machen, ermöglicht es uns, das Evangelium aufrichtig umzukehren und Vergebung zu erlangen. Eure Verpflichtung kann dort beginnen, wo ihr euch jetzt befindet, ob ihr jung oder alt seid. Und dazu gehört auch, dass man Umkehr übt und von der Sünde lässt, wo man bereits Fehler gemacht hat. Der Herr verheißt seinen rechtschaffenen, reuigen Kindern große, ewige Segnungen. Aber da er weiß, dass dieses Leben mit großen Gefahren verbunden ist, hat er uns geboten. Habt Acht in Bezug auf euch selbst und schenkt den Worten des ewigen Lebens eifrig Beachtung. Weil er uns liebt und uns wieder bei sich haben möchte, veranlasst uns das Gebot, Acht zu haben in Bezug auf uns selbst, bei allem, was uns umgibt, achtsam zu sein, in welche Umgebung wir uns begeben, was wir uns ansehen und lesen, was wir über Medien und Unterhaltung beachten, welche Musik wir uns anhören und vieles mehr. Dass man lernt, sich schon früh zu verpflichten, ist sehr wichtig. Damit ihr beispielsweise die Segnungen empfangt, die dem verheißen sind, der den Zehnten und die übrigen Spenden zahlt, solltet ihr euch jetzt dazu verpflichten, von allem, was ihr verdient, den Zehnten zu zahlen. Den Zehnten zu zahlen hilft uns, weniger selbstsüchtig und mehr wie unser himmlischer Vater zu werden, der alles, was er hat, mit seinen rechtschaffenen Kindern teilen möchte. Diese Entscheidung zu treffen ist äußerst wichtig. Interessant ist, dass jedes Gebot, wie der Zehnte, darauf ausgelegt ist, euch ewiges Glück zu bringen und euch dabei zu helfen, dem himmlischen Vater ähnlicher zu werden. Entscheidet euch jetzt, wie Nephi vor Alters zu sein, der fest entschlossen war, hinzugehen und das zu tun, was der Herr geboten hat. Betrachten wir noch andere Verpflichtungen, die sich segenreich für euch auswirken. Wäre es nicht großartig, großartig, wenn ihr, ganz unabhängig davon, was andere Schulkameraden tun mögen, von diesem Augenblick an dafür bekannt werdet, dass ihr absolut vertrauenswürdig seid und auch euch sauber und anständig ausdrückt. Entscheidet euch jetzt dafür, dass ihr niemals betrügen werdet, dass eure Ausdrucksweise rein sein wird, dass vulgäre Worte oder Witze niemals über eure Lippen kommen werden. Dies sind Verpflichtungen, die ihr im stillen Kämmerlein und auf euren Knien eingehen könnt. Es wird euch gelingen, wenn ihr euch ernsthaft Gebet erfüllt und demütig dem Herrn nähert. Die heiligen Schriften lehren, sei demütig, dann wird der Herr, dein Gott, dich an der Hand führen und dir auf deine Gebete Antwort geben. Ihr solltet euch auch Verpflichtungen eingehen, wenn es darum geht, euch anständig zu kleiden und euch richtig zu verhalten, wenn ihr mit jemandem ausgeht. Sich an die Grundsätze des Herrn zu halten, ist immer leichter, wenn man sich schon festgelegt hat, wie man sich verhalten wird, wenn man in Gegenwart von Freunden oder Altersgenossen oder bei einer Verabredung vor Entscheidungen gestellt wird. Manche verstehen eure Maßstäbe vielleicht nicht, wenn ihr euch an rechtschaffene Grundsätze und an eure Verpflichtungen haltet, aber sie werden euch aufrichtig respektieren und bewundern und sich wünschen, mehr wie ihr zu sein. Weitere Grundsätze, über die man nachdenken und zu denen man sich verpflichten sollte, sind absolute sittliche und sexuelle Reinheit, das Heilighalten des Sabbats, die Vorbereitung auf eine Mission und den Tempel und den Entschluss, immer würdig vom Abendmahl zu nehmen. Präsident Hinckley hat euch Jugendliche lieb. Er hat euch stets dazu ermuntert, euch an die Grundsätze zu halten, die der Herr festgelegt hat. Wenn ihr der Aufforderung und dem Rat des lebenden Propheten folgt, führt euch das auf dem Pfad zu ewigem und immerwährendem Glücklichsein. Wenn ihr euch jetzt dazu verpflichtet, den Willen des Herrn zu tun, wird er euch helfen und euch stark machen. Euer Glaube, euer Vertrauen und der Wunsch, ihm zu folgen, sind euer größter Schlüssel zum Erfolg. Ich weiß, dass der himmlische Vater jeden von euch liebt und dass er wahrhaftig seinen einzig gezeugten Sohn gesandt hat, um euch zu helfen, und dass ihr den Sieg davontragen werdet, wenn ihr euch aufrichtig dazu verpflichtet, ihm zu folgen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Das ist die 177. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
The prophet Joseph,
der Prophet Joseph Smith vertiefte unser Verständnis von der Macht der Sprache, als er sagte, jedes Wesen, das durch Glauben wirkt, wirkt durch Worte. Gott sprach, lasst Licht sein, und es ward Licht. Josua sprach, und die großen Lichter, die Gott erschaffen hatte, standen still. Elia gebot, und die Himmel waren für 3 Jahre und 6 Monate verschlossen, so dass es nicht regnete. Das alles wurde durch Glauben getan, so der Prophet Joseph Smith. Glaube wirkt also durch Worte, und durch Worte wurden und werden seine mächtigsten Werke vollbracht. Wie alle Gaben, die von oben kommen, sind Worte heilig und müssen mit Sorgfalt und unter dem Drängen des Geistes gesprochen werden. In dem Bewusstsein, wie mächtig und heilig Worte sind, möchte ich uns im Hinblick darauf, wie wir zueinander sprechen und wie wir von uns selbst sprechen, zu Vorsicht raten, sollte das erforderlich sein. Eine Zeile aus den Apokryphen drückt den Ernst dieses Themas besser aus, als ich es kann. Dort heißt es, Peitschenhieb schlägt Striemen, Zungenhieb zerbricht Knochen. Mit dieser schmerzhaften Vorstellung vor Augen war ich besonders beeindruckt, als ich im Brief des Jakobus las, dass es eine Möglichkeit für mich gibt, ein vollkommener Mann zu sein. Jakobus sagte, denn wir alle verfehlen uns in vielen Dingen. Wer sich jedoch in seinen Worten nicht verfehlt, ist ein vollkommener Mann und kann auch seinen Körper völlig im Zaum halten. Er führt das Bild vom Zaumzeug weiter in der Bibel und schreibt, wenn wir den Pferden den Zaum anlegen, damit sie uns gehorchen, lenken wir damit das ganze Tier. Oder denkt an die Schiffe. Sie sind groß und werden von starken Winden getrieben, und doch lenkt man sie mit einem ganz kleinen Steuer. Dann kommt Jakobus zum Punkt. So ist auch die Zunge nur ein kleines Körperglied. Doch wie klein kann ein Feuer sein, das einen großen Wald in Brand steckt. Auch die Zunge ist ein Feuer unter unseren Mitgliedern, der Teil, der den ganzen Menschen verdirbt. Sie selbst aber ist von der Hölle in Brand gesetzt, denn jede Art von Tieren auf dem Land und in der Luft, was am Boden kriecht und was im Meer schwimmt, ist vom Menschen auch gezähmt worden. Doch die Zunge kann kein Mensch zähmen, dieses ruhelose Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die als Abbild Gottes erschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Meine Brüder, so darf es nicht sein. Das sind doch recht deutliche Worte. Offensichtlich meint Jakobus nicht, dass unsere Zunge immer bösartig ist, noch dass alles, was wir sagen, voll von tödlichem Gift ist. Aber er meint eindeutig, dass zumindest manches, was wir sagen, destruktiv und sogar giftig sein kann. Und das ist eine erschreckende Anklage für einen Heiligen der letzten Tage. Die Stimme, die aufrichtig Zeugnis gibt, inbrünstige Gebete spricht und die Lieder Zions singt, kann dieselbe Stimme sein, die schimpft und kritisiert, beschämt und erniedrigt, Schmerzen zufügt und dabei den eigenen Geist und den anderen zerstört. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch, grämt sich Jakobus. Meine Brüder und Schwestern, sagt er, so darf es nicht sein. Ist das etwas, woran wir alle arbeiten könnten, wenn auch nur ein bisschen? Ist dies ein Bereich, in dem jeder von uns versuchen könnte, ob Mann oder Frau, ein bisschen mehr vollkommen zu sein? Ehemänner, Ihnen ist das heiligste Geschenk anvertraut worden, das Gott Ihnen geben kann. Eine Ehefrau, eine Tochter Gottes, die Mutter Ihrer Kinder, die sich Ihnen für Liebe und eine glückliche Gemeinschaft aus freien Stücken selbst gegeben hat. Denken Sie an die liebevollen Worte, die Sie ihr gesagt haben, als Sie um sie warben. Denken Sie an die Segen, die Sie ihr gaben, als Sie liebevoll die Hände auf Ihren Kopf legten. Sehen Sie sich selbst und Sie als den Gott und die Göttin, die Sie beide von Natur aus sind, und denken Sie dann an Augenblicke, in denen kalte, scharfe und unbeherrschte Worte fielen. Angesichts des Schadens, der mit der Zunge angerichtet werden kann, wundert es kaum, dass der Retter sagte, nicht das, was durch den Mund in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, sondern was aus dem Mund des Menschen herauskommt. Das macht ihn unrein. Ein Mann, der nicht einmal im Traum daran denken würde, seine Frau zu schlagen, kann mit der Rohheit gedankenloser oder unfreundlicher Äußerung, wenn auch nicht ihre Knochen, so doch sicher ihr Herz und ihren Geist brechen. Körperliche Misshandlung wird in der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, einhellig und unmissverständlich verurteilt. Falls es überhaupt möglich ist, etwas noch härter zu verurteilen, so sprechen wir noch energischer gegen jede Form sexuellen Missbrauchs. Mit demselben Nachdruck sprechen wir uns hier und heute gegen jede verbale und emotionale Misshandlung eines anderen aus, besonders aber, wenn ein Mann seine Frau so behandelt. Meine Brüder, so darf es nicht sein. In diesem Sinne sprechen wir ebenso zu den Schwestern, denn diese Sünde, die verbale Misshandlung, kennt kein Geschlecht. Ehefrauen, wie steht es mit der unbeherrschten Zunge in Ihrem Mund, mit der Macht zum Guten oder Bösen in Ihren Worten? Wie kann es nur sein, dass eine so liebliche, in ihrer göttlichen Natur so engelhafte Stimme, die dem Schleier so nahe, instinktiv so sanft und von Natur aus so gütig ist, sich dann plötzlich in etwas so Schrilles, Bissiges, Schneidendes und Unbeherrschtes verwandeln kann? Die Worte einer Frau können schneidender sein als jeder Dolch, der je geschmiedet wurde, und können die Menschen, die sie liebt, dazu treiben, dass sie sich hinter eine Mauer zurückziehen, die weiter entfernt ist, als sich jemand zu Beginn des Wortwechsels je hätte vorstellen können. Schwestern, in Ihrem großartigen Geist ist kein Platz für bittere oder grobe Äußerungen irgendwelcher Art, einschließlich Tratsch oder Verleumdung oder gehässige Bemerkungen. Lassen Sie es nicht zu, dass von unserer Gemeinde oder unserem Zuhause oder unserer Nachbarschaft gesagt wird, dass die Zunge ein Feuer ist, eine Welt voll Ungerechtigkeit, die auch unter unseren Mitgliedern lodert. Darf ich diesen Rat erweitern und ihn zu einer Familiensache machen? Wir müssen ungemein umsichtig sein, wenn wir mit einem Kind sprechen. Was wir sagen oder nicht sagen, wie wir es sagen und wann, ist sehr, sehr wichtig für die Entwicklung des Selbstverständnisses eines Kindes. Aber noch wichtiger ist es für die Entwicklung seines Glaubens an uns und seines Glaubens an Gott. Seien Sie aufbauend in allen Äußerungen, die Sie an ein Kind richten. Immer. Sagen Sie nicht einmal im Scherz zu ihm, dass es dick oder dumm oder faul oder unattraktiv sei. Sie würden das nie in bösartiger Weise tun. Aber die Kinder erinnern sich daran und kämpfen vielleicht jahrelang darum, es zu vergessen und zu vergeben. Und versuchen Sie nicht, Ihre Kinder miteinander zu vergleichen, selbst wenn Sie meinen, dass Sie geschickt darin seien. Sie sagen vielleicht in bester Absicht, dass Susanne hübsch ist und Sandra intelligent. Aber alles, woran Susanne sich erinnert wird, ist, dass sie nicht intelligent ist und Sandra, dass sie nicht hübsch ist. Loben Sie jedes Kind persönlich für das, was es ist. Und helfen Sie ihm, der bei uns so verbreiteten Besessenheit zu entgehen, zu vergleichen, zu wetteifern und nie das Gefühl zu haben, gut genug zu sein. Bei all dem versteht es sich wohl von selbst, dass negatives Reden allzu oft negativen Denken entspringt, einschließlich dem negativen Denken über uns selbst. Wir sehen unsere eigenen Fehler, wir sprechen oder denken zumindest kritisch über uns und mit einem Mal sehen wir alles und jeden so. Kein Sonnenschein, keine Rosen, keine Aussicht auf Hoffnung oder Glück. Es dauert nicht lang, dann sind wir und jedermann um uns herum unglücklich. Mir gefällt, was Elder Orson F. Whitney einmal gesagt hat. Der Geist des Evangeliums ist optimistisch. Er vertraut auf Gott und betrachtet alles positiv. Der andere, der pessimistische Geist, zieht Menschen herab und entfernt sich von Gott, sieht das Negative, murrt und beklagt sich und gehorcht nur langsam. Folgen Sie der Aufforderung des Erretters. Seid guten Mutes. In der Tat scheint es mir, dass wir dieses Gebot vielleicht öfter brechen als fast jedes andere. Sprechen Sie hoffnungsvoll. Sprechen Sie ermutigend, auch über sich selbst. Versuchen Sie, nicht ständig zu klagen und zu jammern. Wie einmal gesagt wurde, selbst im goldenen Zeitalter der Zivilisation hat zweifellos irgendjemand gemault, dass alles zu gelb aussieht. Ich habe oft gedacht, dass es für Nephi vielleicht leichter zu ertragen war, mit Stricken gebunden und mit Ruten geschlagen zu werden, als sich Lamans und Lemuels ständiges Murren anzuhören. Sicher muss er gesagt haben, mindestens einmal, schlagt noch einmal zu, ich kann euch immer noch hören.
Life has its problems.
Ja, das Leben hat seine Probleme. Und ja, wir werden mit Negativen konfrontiert. Aber bitte nehmen Sie eine von Elder Hollands Lebensregeln an. Kein Unglück ist so schlimm, dass es durch Jammern nicht noch schlimmer würde. Paulus sagte es offen, aber sehr hoffnungsvoll. Er sagte zu uns allen, über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das den, der es braucht, stärkt und dem, der es hört, Nutzen bringt. Beleidigt nicht den Heiligen Geist Gottes. Jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung verbannt aus eurer Mitte. Seid gütig zueinander. Seid barmherzig. Vergebt einander, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. In seinem tief bewegenden letzten Zeugnis ruft Nephi uns auf, dem Sohn Gottes mit voller Herzensabsicht nachzufolgen, und verspricht, nachdem ihr die Taufe mit Feuer und mit dem Heiligen Geist empfangen habt, könnt ihr mit neuer Zunge reden. Ja, selbst mit der Zunge von Engeln. Und wie könnt ihr mit der Zunge von Engeln reden, außer durch den Heiligen Geist, so spricht er. Engel reden durch die Macht des Heiligen Geistes. Darum reden sie die Worte von Christus. In der Tat war und ist Christus, seinem Lieblingsjünger Johannes zufolge, das Wort voller Gnade und Wahrheit, voller Barmherzigkeit und Mitgefühl. Brüder und Schwestern, versuchen wir doch in diesem langen, ewigen Streben, unserem Erretter ähnlicher zu sein, jetzt wenigstens auf diese eine Weise vollkommene Männer und Frauen zu sein, indem wir uns nicht durch Worte verletzen oder positiver gesagt, indem wir mit neuer Zunge reden, mit der Zunge von Engeln. Unsere Worte sollten wie unsere Taten angefüllt sein mit Glauben, Hoffnung und Nächstenliebe, den drei großen christlichen Geboten, die in der heutigen Welt so sehr gebraucht werden. Wenn solche Worte unter dem Einfluss des Geistes gesprochen werden, können sie Tränen trocknen, Herzen heilen, Leben erquicken, Hoffnung kann zurückkehren, Zuversicht kann sich durchsetzen. Ich bete darum, dass meine Worte Sie selbst bei diesem schwierigen Thema ermutigen und nicht entmutigen, dass Sie an meiner Stimme hören können, dass ich Sie lieb habe, weil dem so ist. Seien Sie vor allem bitte gewiss, dass Ihr Vater im Himmel Sie liebt, ebenso sein einzig gezeugter Sohn. Wenn Sie zu Ihnen sprechen, und das werden Sie tun, wird es weder im Sturm sein, noch im Erdbeben, noch im Feuer, sondern mit einer sanften und leisen, zarten und gütigen Stimme. Nämlich mit der Zunge von Engeln. Mögen wir uns alle an dem Gedanken freuen, dass wir, wenn wir Erbauendes und Ermutigendes zu den Geringsten unserer Brüder und Schwestern und zu den Kleinen sagen, wir es dem Vater, dem Sohn sagen, im Namen Jesu Christi. Amen.
Mein Zuhause in Kalifornien, wo ich meine Kindheit verbrachte, lag ganz in der Nähe von großen Obstplantagen mit Aprikosen, Pfirsichen, Kirschen, Birnen und anderen köstlichen Früchten. Außerdem gab es in der Nähe Felder mit Gurken, Tomaten und einer Vielzahl anderer Gemüse. Als Junge freute ich mich immer auf die Einmachzeit. Zwar schrubbte ich nicht gern die Einmachgläser und arbeitete auch nicht gern in unserer heißen Küche, aber ich war gern mit Mutter und Vater zusammen. Und nur zu gern aß ich mein Werk auf. Bestimmt habe ich mehr von den Früchten gegessen, als es je in die Einmachgläser geschafft hat. Jedes Mal, wenn ich ein Glas mit selbstgemachten Kirschen oder Pfirsichen sehe, denke ich an die Mutter und Vater gemeinsam in der Küche verbrachte Zeit zurück. Die grundlegenden Lektionen, die ich beim Pflücken und Einmachen von Obst und Gemüse über zeitliche Unabhängigkeit und vorausschauende Lebensweise gelernt habe, war mein ganzes Leben lang von Nutzen. Interessanterweise erweisen sich einfache und alltägliche Erlebnisse oft als die wichtigsten Gegebenheiten zum Leben. Als Erwachsener habe ich darüber nachgedacht, was mir in unserer Küche während der Einmachzeit aufgefallen ist. Heute Morgen möchte ich einige geistige Lektionen besprechen, die wir aus dem Vorgang, mit der es einer Gurke oder eine eingelegte Gurke macht, lernen können. Ich hoffe, dass der Geist bei uns ist, während wir uns dies vor Augen halten, wie wichtig diese Lektionen sind für mich und für Sie in unserem Bestreben, zu Christus zu kommen und geistig von Neuem geboren zu werden. Eine eingelegte Gurke oder eine Gurke, die nach einem bestimmten Rezept oder einer Reihe von Schritten umgewandelt wurde, Die ersten Schritte, eine Gurke in eine eingelegte Gurke umzuwandeln, bestehen darin, sie vorzubereiten und zu reinigen. Ich erinnere mich an die vielen Stunden, die wir auf unserer Veranda unseres Hauses damit zugebracht haben, Stiele zu entfernen und den Dreck von den Gurken, die wir gepflückt haben, abzuschrubben. Meine Mutter war sehr eigen, was das Vorbereiten und Reinigen der Gurke anging. Sie hatte hohe Maßstäbe in Bezug auf Sauberkeit und überprüfte meine Arbeit immer, um sicherzustellen, dass diese wichtige Aufgabe ordentlich ausgeführt wurde. Die nächsten Schritte bei dieser Umwandlung bestehen darin, die Gurken für eine längere Zeit in Salzlake unterzutauchen und sie davon durchdringen zu lassen. Meine Frau bereitete die Salzlake immer nach einem Rezept zu, das sie von ihrer Mutter hatte. Ein Rezept mit besonderen Zutaten und genau festgelegter Vorgehensweise. Aus einer Gurke wird nur dann eine eingelegte Gurke, wenn sie vollständig für die vorgeschriebene Zeit in der Lake untergetaucht worden ist. Der Vorgang des Haltbarmachens verändert nach und nach die Beschaffenheit der Gurke und sorgt für das durchsichtige Aussehen und den unverwechselbaren Geschmack einer eingelegten Gurke. Gelegentliches Besprengeln oder kurzes Eintunken in die Lake kann die notwendige Umwandlung nicht zustande bringen. Vielmehr bedarf der gewünschte Wandel eines gleichmäßigen, dauerhaften und vollständigen Untertauchens. Für den letzten Schritt bei diesem Vorgang ist es erforderlich, die haltbar gemachten, eingelegten Gurken in sterilisierten und gereinigten Gläsern zu versiegeln. Die eingelegten Gurken werden in Einmachgläser abgefüllt, mit kochend heißer Lake bedeckt und in einem Einkochtopf in kochendem Wasserbad weiterverarbeitet. Damit das Endprodukt konserviert werden kann, müssen sämtliche Unreinheiten sowohl von den eingelegten Gurken als auch von den Gläsern entfernt werden. Wenn diese Vorgehensweise ordnungsgemäß befolgt wird, können die eingelegten Gurken lange Zeit gelagert und genossen werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Gurke zur eingelegten Gurke wird, indem man sie vorbereitet und gereinigt, in Salzlake untergetaucht und davon durchdrungen, sowie in einem sterilisierten Behälter versiegelt wird. Dieser Vorgang benötigt Zeit und darf nicht überstürzt werden, und keiner der Schritte darf vernachlässigt oder ausgelassen werden. Die bevollmächtigten Knechte des Herrn betonen immer wieder, dass einer der Hauptgründe für unser Dasein hier auf Erden darin besteht, dass wir durch das Sühnopfer Christi eine geistige Veränderung und Wandlung erleben. Alma erklärte, wundere dich nicht, dass die ganze Menschheit, ja Männer und Frauen, alle Nationen, Geschlechter, Sprachen und Völker von Neuem geboren werden müssen. Ja, geboren aus Gott, aus ihrem fleischlichen und gefallenen Zustand umgewandelt in einen Zustand der Rechtschaffenheit, durch Gott erlöst und indem sie seine Söhne und Töchter werden. Und so werden sie neue Geschöpfe. Und wenn sie dies nicht tun, können sie das Reich Gottes keinesfalls ererben. Wir sind aufgefordert, zu Christus zu kommen und in ihm vollkommen zu werden und auf alles zu verzichten, was ungöttlich ist, um eine neue Schöpfung in Christus zu werden, um den natürlichen Menschen abzulegen und in uns oder in unserem Herzen eine mächtige Wandlung zu erfahren, so dass wir keine Neigung mehr haben, Böses zu tun, sondern ständig Gutes zu tun. Beachten Sie bitte, dass die in diesen Versen beschriebene Wandlung nicht geringfügig, sondern mächtig ist. Eine geistige Wiedergeburt und eine grundlegende Änderung dessen, was wir fühlen und uns wünschen, was wir denken und tun und was wir sind. Tatsächlich führt das, was das Evangelium Jesu Christi ausmacht, zu einer grundlegenden und dauerhaften Änderung unseres Wesens, die unser Vertrauen auf die Verdienste und die Barmherzigkeit und Gnade des heiligen Messias möglich gemacht wird. Wenn wir uns dazu entschließen, dem Meister zu folgen, ist dies ein Entschluss zur Änderung, zur geistigen Wiedergeburt. So wie eine Gurke vorbereitet und gesäubert werden muss, bevor sie in eine eingelegte Gurke verwandelt werden kann, können Sie und ich mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre vorbereitet und zunächst durch die mit der Vollmacht des aaronischen Priestertums vollzogenen heiligen Handlungen und Bündnisse gereinigt werden. Und das geringere Priestertum bestand fort. Und dieses Priestertum hat den Schlüssel des Dienstes von Engeln und des vorbereitenden Evangeliums inne. Und dieses Evangelium ist das Evangelium der Umkehr und der Taufe und der Sündenvergebung. Und der Herr hat hohe Maßstäbe hinsichtlich der Sauberkeit gesetzt. Darum lehre dies deine Kinder, dass alle Menschen, wo auch immer, umkehren müssen, sonst können sie keinesfalls das Reich Gottes ererben, denn nichts Unreines kann dort wohnen oder in seiner Gegenwart wohnen. Richtige Vorbereitung und Reinigung sind demnach die ersten grundlegenden Schritte, dabei von Neuem geboren zu werden. So wie eine Gurke in eine eingelegte Gurke umgewandelt wird, wenn sie in Salzlake getaucht, davon durchdrungen wird, werden Sie und ich von Neuem geboren, wenn wir ganz im Evangelium Jesu Christi aufgehen. Wenn wir die Bündnisse befolgen, die wir eingegangen sind, Wenn wir uns an den Worten von Christus weiden, wenn wir mit ganzer Kraft des Herzens zum Vater beten und wenn wir Gott mit unserem ganzen Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft dienen, dann gilt für uns, wegen des Bundes, den ihr gemacht habt, werdet ihr die Kinder Christi genannt werden, seine Söhne und seine Töchter, denn siehe, am heutigen Tag hat er euch gezeugt. Denn ihr sagt, euer Herz habe sich durch Glauben an seinen Namen gewandelt. Darum seid ihr aus ihm geboren und seid seine Söhne und seine Töchter geworden. Im Allgemeinen vollzieht sich die in diesem Vers beschriebene geistige Wiedergeburt nicht rasch oder auf einmal, sondern es ist ein fortlaufender Prozess, kein Einzelereignis, Zeile um Zeile. Allmählich und fast unmerklich werden unsere Beweggründe, unsere Gedanken, unsere Worte und unsere Taten in Einklang mit dem Willen Gottes gebracht. Dieser Abschnitt auf dem Weg zur Wandlung erfordert Zeit, Beharrlichkeit und Geduld. Eine Gurke wird nur durch gleichmäßiges, dauerhaftes und vollständiges Untertauchen in Salzlage zur eingelegten Gurke. Interessanterweise ist Salz die entscheidende Zutat in dem Rezept. In den Heiligen Schriften wird Salz oft als das Symbol für ein Bündnis, als auch für das Bundesvolk genutzt. Und so wie das Salz für die Umwandlung einer Gurke in eine eingelegte Gurke entscheidend ist, stehen Bündnisse im Mittelpunkt unserer geistigen Wiedergeburt. Wir beginnen den Prozess der Neugeburt, indem wir Glauben an Christus ausüben, von unseren Sünden umkehren und von jemandem, der die Priestertumsvollmacht hat, durch Untertauchen zur Sündenvergebung getauft werden. Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod. Und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Und wenn wir aus dem Wasser der Taufe hervorkommen, müssen unsere Seelen beständig in der Wahrheit und dem Licht des Evangeliums des Erretters untergetaucht und davon durchdrungen sein. Vereinzeltes oder oberflächliches Eintauchen in die Lehren Christi und halbherziges Mitwirken in seiner wiederhergestellten Kirche kann die notwendige geistige Wandlung, die uns ein Leben als neuer Mensch ermöglicht, nicht zustande bringen. Wenn wir die Segnung des Evangeliums empfangen wollen, ist es stattdessen erforderlich, Bündnissen treu zu sein, uns beständig zu engagieren und unsere ganze Seele Gott als Opfer darbringen. Ich möchte, dass ihr zu Christus kommt, dass der Heilige Israels ist und an seiner Errettung und an der Macht seiner Erlösung teilhabt. Ja, kommt zu ihm und opfert ihm eure ganze Seele als Opfer und fahrt fort mit Fasten und Beten und hart aus bis ans Ende, so wahr der Herr lebt, werdet ihr errettet werden. Wenn wir von Neuem geboren werden wollen, ist es notwendig, dass wir vollständig im Evangelium des Erretters eintauchen und davon durchdrungen sind. Haltbar gemachte Gurken werden in sterilisierte Gläser gefüllt und mit Hitze behandelt, um Unreinheiten zu entfernen und die Behälter zu versiegeln, sodass keine Verschmutzung von außen eindringen kann. Die Behandlung im kochenden Wasserbad sorgt dafür, dass die eingelegten Gurken für eine lange Zeit geschützt und konserviert werden. Auf ähnliche Weise werden wir zunehmend gereinigt und geheiligt, wenn Sie und ich im Blut des Lammes gewaschen werden, von Neuem geboren werden und die heiligen Handlungen empfangen und die Bündnisse achten, die wir mit der Vollmacht des melchisedekischen Priestertums empfangen haben. Doch fasteten und beteten sie oft und wurden stärker und stärker in ihrer Demut und standhafter im Glauben an Christus, so dass ihre Seele mit Freude und Trost erfüllt wurde, ja bis dass ihr Herz gereinigt und geheiligt wurde. Und diese Heiligung kommt zustande, wenn man sein Herz Gott hingibt. Das Wort Siegelung in meiner heutigen Botschaft bezieht sich nicht ausschließlich auf die heilige Handlung der ewigen Ehe, die im Haus des Herrn vollzogen wird. Vielmehr nutze ich dieses spezielle Wort so, wie es im 76. Abschnitt des Buches Lehre und Bündnisse erklärt wird. Dies ist das Zeugnis des Evangeliums Christi in Bezug auf diejenigen, die in der Auferstehung der Gerechten hervorkommen werden. Sie sind diejenigen, die das Zeugnis von Jesus empfangen haben und an seinen Namen geglaubt haben und nach der Art seiner Grablegung getauft worden sind, indem sie in seinem Namen im Wasser begraben wurden und dies gemäß dem Gebot, das er gegeben hat, damit sie durch das Halten der Gebote von all ihren Sünden gewaschen und gereinigt werden und den Heiligen Geist empfangen durch das Händeauflegen eines, der zu dieser Macht ordiniert und gesiegelt ist. Und die durch Glauben überwinden und vom Heiligen Geist der Verheißung gesiegelt sind, den der Vater über alle jene ausgießt, die gerecht und treu sind. Der Heilige Geist der Verheißung ist die bestätigende Macht des Heiligen Geistes. Eine heilige Handlung, ein Eid oder ein Bündnis, die durch den Heiligen Geist der Verheißung gesiegelt wurden, sind auf Erden und im Himmel bindend. Man erlangt diese offizielle Bestätigung des Heiligen Geistes durch Glaubenstreue, Redlichkeit und Standhaftigkeit im Einhalten der Evangeliumsbündnisse im Laufe der Zeit. Diese Siegelung kann jedoch durch Unredlichkeit und Übertretung verwirkt werden. Reinigung und Siegelung durch den Heiligen Geist der Verheißung bilden beim Vorgang der Neugeburt die abschließenden, krönenden Schritte. Meine geliebten Brüder und Schwestern, ich bete darum, dass dieses Gleichnis von der eingelegten Gurke uns dabei helfen möge, über unser Leben nachzudenken und die ewige Bedeutung geistiger Wiedergeburt besser zu verstehen. Wie Alma spreche ich mit der Kraft meiner Seele. Und nun sage ich euch, dies ist die Ordnung, wonach ich berufen bin, ja, meinen geliebten Brüdern zu predigen, ja, und einem jeden, der im Land wohnt, ja, allen zu predigen, seien sie alt oder jung, seien sie geknechtet oder frei. Ja, ich sage euch, den Alten und auch denen im mittleren Alter und der heranwachsenden Generation, ja, ihnen zuzurufen, dass sie umkehren und von Neuem geboren werden müssen. Ich gebe Zeugnis von der Wahrhaftigkeit und der Göttlichkeit des lebenden Erretters, der uns einlädt, zu ihm zu kommen und verwandelt zu werden. Ich bezeuge, dass seine Kirche und die Priestertumsvollmacht durch den Propheten Joseph Smith wiederhergestellt worden sind. Durch Glauben an Christus können wir uns geistig vorbereiten und von Sünde gereinigt werden, ins Evangelium eintauchen und davon durchdrungen werden und vom Heiligen Geist der Verheißung gereinigt und gesiegelt werden und sogar wiedergeboren werden im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir
danken dem Tabernakelchor für die schöne Musik in dieser Versammlung. Präsident Hinckley hat darum gebeten, dass ich jetzt zu Ihnen spreche. Nach meinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied »Komm, du Quelle jedes Segens«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Paul E. Kolliker von den 70ern. Und die Konferenz wird auf heute Nachmittag, 14 Uhr, vertagt. Vor kurzem habe ich einige Fotoalben der Familie durchgeblättert. Schöne Erinnerungen kamen in den Sinn, als ich immer mehr Bilder von geliebten Menschen ansah, die sich bei Familienausflügen, Geburtstagen, Familientreffen und an Jahrestagen trafen. Seit diese Fotos geschossen wurden, sind einige dieser lieben Angehörigen von uns gegangen. Mir fielen die Worte des Herrn ein. Ihr sollt liebevoll miteinander leben, sodass ihr über den Verlust derer, die sterben, weinen sollt. Ich vermisse jeden Einzelnen, der unseren Familienkreis verlassen hat. Mit dem Tod umzugehen ist zwar schwierig und schmerzlich, aber es ist ein wesentlicher Bestandteil des Erdenlebens. Wir haben unsere irdische Reise damit begonnen, dass wir das Vorherdersein verließen und auf diese Erde kamen. Der Dichter Wordsworth hat diese Reise in seiner inspirierten Ode an die Unsterblichkeit in Worte gefasst. Geburt, das ist nur Schlaf und ein Vergessen. Die Seele, die aufgeht mit uns, die unseres Lebensterns. Ein anderes Zuhause hat sie besessen und kommt daher von fern. Nicht alles sie vergessen hat. Nicht gleicht sie unbeschriebenem Blatt. Nach uns ziehen Wolkenglatz und Glorienschein. Von Gott wir kommen. Er ist unser Heim. Der Himmel uns umgibt in Kindertagen. Das Leben geht weiter. Auf die Kindheit folgt die Jugend. Und ehe man sich versieht, ist man erwachsen. Wenn wir den Sinn und die Probleme des Lebens ergründen und darüber nachdenken, stellt sich uns allen früher oder später die Frage nach der Dauer des Lebens und ob man selbst immerwährendes Leben haben kann. Diese Fragen drängen sich uns am meisten auf, wenn ein geliebter Mensch von uns geht und wenn wir damit konfrontiert sind, diejenigen, die wir lieben, zurücklassen zu müssen. In solchen Zeiten denken wir über die alle betreffende Frage nach, die Hiob vor Jahrhunderten gestellt hat. Wenn einer stirbt, lebt er dann wieder auf? Heute, wie schon von jeher, ziehen Skeptiker das Wort Gottes in Zweifel und jeder muss sich entscheiden, wem er zugehören will. Clarence Darrow, ein berühmter Rechtsanwalt und Agnostiker, äußerte, kein Leben hat viel Wert, und jeder Tod ist nur ein kleiner Verlust. Schopenhauer, der deutsche Philosoph und Pessimist, schrieb, der Wunsch nach Unsterblichkeit ist der Wunsch nach ewiger Fortsetzung eines großen Fehlers. Zitat Ende. Zu ihren Worten kommen die jüngere Generation hinzu, wenn törichte Menschen den Messias erneut kreuzigen. Sie tasten seine Wunder an, bezweifeln seine Göttlichkeit und bestreiten seine Auferstehung. Robert Blatchford griff in seinem Buch Gott und mein Nachbar energisch allgemein anerkannte christliche Überzeugungen wie Gott, Christus, Gebet und Unsterblichkeit an. Er erklärte kühn, ich behaupte, dass ich alles, was ich beweisen wollte, so umfassend und maßgeblich bewiesen habe, dass kein Christ, wie großartig und fähig er auch sein mag, meine Argumente widerlegen oder meinen Standpunkt erschüttern kann. Er umgab sich mit einer Mauer des Zweifels. Dann geschah etwas Unerwartetes. Seine Mauer zerfiel plötzlich zu Staub. Er blieb ohne Schutz und Verteidigung zurück. Langsam tastete er sich zurück auf den Weg zu dem Glauben, den er verachtet und verspottet hatte. Was hatte diesen grundlegenden Wandel seiner Sichtweise bewirkt? Seine Frau war gestorben. Voller Kummer ging er in das Zimmer, in dem ihre sterblichen Überreste lagen. Er blickte noch einmal in das Gesicht, das er so sehr geliebt hatte. Als er aus dem Zimmer kam, sagte er zu einem Freund, sie ist es, und sie ist es doch nicht. Nichts ist mehr, wie es war. Etwas, was vorher da war, ist fortgenommen worden. Sie ist nicht mehr dieselbe. Was wurde fortgenommen, wenn es nicht die Seele war? Später schrieb er, der Tod ist nicht das, was einige Menschen sich vorstellen. Es ist nur so, als gehe man in einen anderen Raum. In diesem anderen Raum finden wir die teuren Frauen und Männer und die süßen Kinder, die wir geliebt und verloren haben. Gegen die Zweifel der heutigen Welt an der Göttlichkeit Christi suchen wir einen Bezugspunkt, eine unanfechtbare Quelle, ja, das Zeugnis von Augenzeugen. Stephanus, der in biblischer Zeit den grausamen Märtyrertod erleiden musste, blickte zum Himmel auf und rief, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Wen überzeugt nicht das bewegende Zeugnis, das Paulus den Korinthern gab? Er hat verkündet, Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den Zwölf. Als letzten von allen, so Paulus, erschien er auch mir. In unserer Evangeliumszeit ist dieses Zeugnis unerschrocken vom Propheten Joseph Smith verkündet worden, der mit Sidney Rigdon bezeugt hat, und nun, nach den vielen Zeugnissen, die von ihm gegeben worden sind, ist dies, als letztes von allem, das Zeugnis, das wir von ihm geben, dass er lebt. Dieses Wissen hält uns aufrecht und verleiht uns Kraft. Diese Wahrheit tröstet. Diese Zusicherung führt den, der von Kummer gebeugt ist, aus dem Schatten ins Licht. 1997 traf ich Heiligabend eine bemerkenswerte Familie. Jedes ihrer Mitglieder hatte ein unerschütterliches Zeugnis von der Wahrheit und Wirklichkeit der Auferstehung. Die Familie bestand aus Mutter, Vater und vier Kindern. Jedes der Kinder, drei Söhne und eine Tochter, war mit einer seltenen Form der Muskeldystrophie geboren worden. Und jedes war behindert. Mark, der damals 16 Jahre alt war, hatte sich einer Operation an der Wirbelsäule unterzogen, durch die er sich besser bewegen können sollte. Die anderen beiden Jungen, Christopher, 13, und Jason, 10, sollten in ein paar Tagen nach Kalifornien fahren, um sich der gleichen Operation zu unterziehen. Die einzige Tochter, Shanna, war damals 5 Jahre alt. Ein hübsches Mädchen. Alle Kinder waren intelligent und glaubensvoll. Und es war offensichtlich, dass ihre Eltern, Bill und Sherry, auf jedes Einzelne stolz waren. Wir unterhielten uns eine Zeit lang und der besondere Geist der Familie erfüllte mein Büro und mein Herz. Der Vater und ich gaben den beiden Jungen, denen die Operation bevorstand, einen Segen. Und dann fragten die Eltern, ob die kleine Shanna für mich singen dürfe. Ihr Vater deutete an, dass sie eine verminderte Lungenkapazität habe und es ihr möglicherweise schwerfallen würde, aber sie würde es gern versuchen. Begleitet von einer Kassettenaufnahme und mit einer wunderschönen, klaren Stimme, die keinen einzigen Ton verfehlte, sang sie von einer besseren Zukunft. Ich träume von einem herrlichen Tag in einer Welt, wie ich sie gern sehe, einem herrlichen Ort, wo die Sonne mich mag, denn sie scheint nur für mich aus der Höhe. Und würde an diesem Wintertag mein Wunsch irgendwie wahrgemacht, dann käme der Tag, den ich mir erträumt, hier und heute, in aller Pracht. Wir alle waren sichtlich gerührt, als sie endete. Die geistige Stimmung bei diesem Besuch bestimmte in dem Jahr die Atmosphäre meines Weihnachtsfestes. Ich blieb mit der Familie in Kontakt, und als der älteste Sohn Mark 19 wurde, wurde ihm ermöglicht, eine besondere Mission am Hauptsitz der Kirche zu erfüllen. Schließlich hatten auch die anderen beiden Brüder die Gelegenheit, eine solche Mission zu erfüllen. Vor nicht ganz einem Jahr erlag Christopher mit 22 der Krankheit, von der jedes der Kinder geplagt war. Und im vergangenen September erhielt ich die Nachricht, dass die kleine Shanna, nun 14 Jahre alt, verstorben war. Beim Trauergottesdienst wurde Shanna auf erhebende Weise die letzte Ehre erwiesen. Ihre beiden überlebenden Brüder Mark und Jason mussten Halt am Rednerpult suchen, als sie von zu Herzen gehenden Familienerlebnissen berichteten. Shannas Mutter bot ein wunderschönes Lied im Duett dar. Shannas Vater und Großvater hielten ergreifende Reden. Trotz ihres Kummers gaben beide machtvoll und aus tiefstem Herzen Zeugnis von der Wirklichkeit der Auferstehung und dass Shanna tatsächlich noch lebt. Genau wie ihr Bruder Christopher. Und dass beide die herrliche Wiedervereinigung mit ihrer geliebten Familie erwarten. Als es an mir war zu sprechen, erzählte ich von dem Besuch der Familie in meinem Büro fast 9 Jahre zuvor und sprach von dem schönen Lied, das Shanna damals gesungen hatte. Ich schloss mit dem Gedanken, weil unser Erretter auf Golgatha gestorben ist, hat der Tod keine dauerhafte Macht über uns. Shanna lebt. Sie ist heil und es geht ihr gut. Und für sie ist dieser herrliche Tag, von dem sie an einem besonderen Heiligabend 1997 sang, der Tag, den sie sich erträumt, hier und heute. Meine Brüder und Schwestern, wir lachen, wir weinen, wir arbeiten, wir spielen, wir lieben, wir leben und dann sterben wir. Der Tod ist unser aller Erbe. Alle müssen durch sein Tor schreiten. Der Tod erhebt Anspruch auf die Alten, die Müden und die Erschöpften. Er kommt zu den Jungen, in der Blüte ihrer Hoffnung und auf dem Höhepunkt ihrer Erwartungen. Selbst kleine Kinder sind vor seiner Hand nicht sicher. Der Apostel Paulus hat es so ausgedrückt: Es ist dem Menschen bestimmt, ein einziges Mal zu sterben. Und wäre da nicht ein Mann und seine Mission gewesen, nämlich Jesus von Nazareth, dann würden wir tot bleiben. Er wurde in einem Stall geboren, in eine Krippe gelegt. Seine Geburt erfüllte die inspirierten Aussagen vieler Propheten. Er wurde aus der Höhe belehrt. Er bereitete das Leben, das Licht und den Weg. Menschenmengen folgten ihm. Kinder liebten ihn. Die Hochmütigen wiesen ihn ab. Er sprach in Gleichnissen. Er lehrte durch sein Beispiel. Er führte ein vollkommenes Leben. Der König der Könige und der Herr der Herren war gekommen, und doch wurde er von einigen begrüßt wie ein Feind, ein Verräter. Es folgte ein Possenspiel, das einige als Gerichtsverhandlung bezeichneten. Der Ruf, kreuzige ihn, tönte durch die Luft. Dann begann der Aufstieg zum Hügel Golgatha. Er wurde verhöhnt, verlacht, verspottet, in den Schmutz gezogen und an ein Kreuz geschlagen. Dabei ertönte der Ruf, der Messias, der König von Israel, er soll doch jetzt von seinem Kreuz herabsteigen, damit wir sehen und glauben. Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Seine Reaktion: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In deine Hände lege ich meinen Geist. Nach diesen Worten hauchte er den Geist aus. Sein Körper wurde von liebevollen Händen in eine aus Stein gehauene Grabkammer gelegt. Am ersten Tag der Woche kamen Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit anderen früh am Morgen zum Grab. Sie waren verblüfft, denn der Körper ihres Herrn war nicht mehr da. Lukas berichtet, dass zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen traten und sagten: Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Nächste Woche wird die christliche Welt das bedeutendste Ereignis in der aufgezeichneten Geschichte feiern. Die einfache Aussage, er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden, war die erste Bestätigung der buchstäblichen Auferstehung unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Das leere Grab, An jenem ersten Ostermorgen brachte tröstliche Gewissheit, eine bejahende Antwort auf Hiobs Frage, wenn einer stirbt, lebt er dann wieder auf? Für jeden, der einen geliebten Menschen verloren hat, können wir Hiobs Frage in eine Antwort umformen. Wenn einer stirbt, dann lebt er wieder auf. Wir wissen es, denn wir haben das Licht offenbarter Wahrheit. Ich bin die Auferstehung und das Leben. So die Worte des Meisters. Wer an mich glaubt, wird leben. Und wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Inmitten der Tränen und Prüfungen, inmitten der Ängste und Sorgen, inmitten des Kummers und der Einsamkeit, die dem Verlust eines geliebten Menschen folgen, gibt es die Zusicherung immerwährenden Lebens. Unser Herr und Erretter ist dafür ein lebendiger Zeuge. Mit ganzem Herzen und aller Inbrunst meiner Seele erhebe ich als besonderer Zeuge meine Stimme zum Zeugnis und verkünde, dass Gott lebt. Jesus ist sein Sohn, der einzig Gezeugte des Vaters im Fleisch. Er ist unser Erlöser. Er ist unser Mittler beim Vater. Er ist am Kreuz gestorben, um für unsere Sünden zu sühnen. Er war der Erste, der auferstand. Weil er starb, werden alle wieder leben. Welch Trost mir die Erkenntnis gibt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Möge die ganze Welt dies wissen und nach dieser Erkenntnis leben. Darum bete ich demütig im Namen Jesu Christi, des Herrn und Erretters. Amen.
Holy Father in heaven.
Unser Vater im Himmel.
We humbly express our love unto thee.
Wir drücken unsere Liebe für dich aus. Und wir sind dankbar für die Belehrungen und die Führer, die dieser Kirche vorsitzen. Und wir drücken unsere Liebe erneut aus im Namen Jesu Christi. Amen.
This is the 177th annual General.
Dies ist die 177. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage.